gestrige Verkündigung lassen wir uns noch an einige Zeugnisse erinnern, die in Bezug auf die Frage der Stunde, in der wir leben, ein überaus deutliches Wort und Zeugnis geben. Zuerst der Apostel Paulus in Römer 13, in den Versen 11 und 12, muss eine eigenartige Sprache führen, die, wenn wir sie ganz genau beachten, genau das Gegenteil von dem ist, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, im Blick auf Zeit und Stunde. Er schreibt nämlich, und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Was haben wir gelernt? Wann erst öffnet Gott seine Geheimnisse in Bezug auf Zeit und Stunde? Wann erst? Wenn die Stunde, die er bestimmt hat, anbricht. Das haben wir gestern gelernt. Und jetzt verstehen wir, dass diese Worte des Apostels Paulus vor 2000 Jahren gegeben, wie Gott es zu tun pflegt, dass er die Dinge, die in seinem Ratschluss festgelegt sind, Jahrtausende vorher verkündigt. Zum Teil, wie wenn sie schon da wären. Um sie dann, wenn sein Zeitpunkt, denn hier steht nicht Zeit im Sinne von Chrono, von langer, langen Zeitläufen, sondern da wir den Kairos, die kurze Zeitfrist und die Stunde erkennen. Und wenn das so ist, fährt er weiter, ist es höchste Zeit, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn die Nacht ist weit vorgerückt, wie wir gesungen haben. Wie heißt diese Stunde? Stunde? Was haben wir gesungen? Waren wir denn heute, als wir das gesungen haben? Mitternacht heißt diese Stunde. Und was steht geschrieben von der Stunde um Mitternacht? Ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Und wenn er um Mitternacht als Bräutigam kommt zur Israel, dann wissen wir noch eins. Dann kommt er für uns noch rascher, noch schneller, noch früher. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Weil Gott die Zeit von Mitternacht bis morgen früh abkürzt auf das Minimum von gestern, der 7 Jahre. Sodass Mitternacht und Sonnenaufgang durch die Abkürzung, die Gott vollzogen hat, beinahe zusammenfallen, also um 7 Jahre Differenz nur noch auseinander liegen. Während sonst eine Nacht machte 1000 Jahre dauert. So sind von der Kreuzigung Christi, das soll das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Es war Abend geworden. Als er da war, war es Tag. Mit ihm ging die Sonne der Gerechtigkeit auf, mit Heilung unter ihren Flügeln, als er kam. Der Tag des 1000-jährigen Reiches wäre angebrochen, wenn sie ihn angenommen hätten. Da sie ihn verworfen haben, getötet haben, als Lamm geschlachtet haben, ging die Sonne wieder unter, es wurde wieder Abend. Mit der Kreuzigung Christi ging die Sonne der Gerechtigkeit unter, aber wunderbar zum Heil von Gott gewandt. Es war Abend, so wie die Jünger von Emmaus klagten, Herr, bleibe bei uns. Warum? Denn der Tag hat sich geneigt, er neigte sein Haupt und versieht, und es will Abend werden. Tatsächlich, in der Menschheitsgeschichte ist es wieder Abend geworden. Und wenn es Abend geworden ist, wird dann immer heller oder immer dunkler? Dunkler. Nun sagt das prophetische Wort, vor Gott ist nicht nur für unsere 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag, sondern auch eine Wache in der Nacht ist vor Gott 1000 Jahre, sind wie eine Wache in der Nacht. Nun begann an diesem Abend der Heilsgeschichte Gottes mit der Kreuzigung Christi begann eine erste Nachtwache. 1000 Jahre, steht geschrieben. Also ums Jahr 1000 unserer Zeitrechnung war es nachts 9 Uhr. Denn die erste Nachtwache, nach der Schrift steht, von 6 Uhr, also Sonnenuntergang, bis hin nach 9 Uhr, 3 Stunden. Im Jahr 1000 unter Zeitrechnung hieß die Stunde nach 9 Uhr. Im Jahr 2000 unter Zeitrechnung heißt die Stunde Ende der zweiten Nachtmasse, 3 Stunden später, Mitternacht. Im Jahr 2000, ganz klar. Nun sagt Jesus, ihr wisst nicht, ihr seid noch Stunde. Ob er kommt, euer Herr, am Abend, er kam am Abend wieder, nach seiner Auferstehung, erschien er vielen. Und jetzt macht er den Sprung am Abend oder um Mitternacht. Das heißt, zwei Nachtmachen später, 2000 Jahre später. So etwas kann der Herr natürlich wann erst offenbaren, wenn die Zeit vorüber ist und die Stunde gekommen ist. In diesen Worten Jesu liegt die ganze bange Fragestellung gläubiger und ungläubiger Menschen. Jetzt sind bald 2000 Jahre vergangen und es wird immer dunkler in der Welt. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Und so weiter und so weiter. Antwort, er hat ja selber gesagt, die letzte Möglichkeit nach Abend ist erst um Mitternacht. 2000 Jahre später. Ich weiß nicht, haben wir einander verstanden, macht aber nichts. Wer ohne hat zu hören, der möge hören. Der hat gehört und verstanden. Und um Mitternacht ein Geschrei der Bräutigam kommt. So scheinbar. Und wenn uns der Jahr 2000 herum, dann heißt ja nicht Punkt Mitternacht, sondern um Mitternacht. Der Bräutigam, er kommt als Bräutigam für Israel. Dann wissen wir, für uns kommt er nämlich am Ende der zweiten Wache. Das steht auch noch geschrieben. Kurz vor Mitternacht kommt er für uns. Nur so weit. Und jetzt kommt Johannes und sagt, Kindlein, nicht nur wir erkennen die Stunde, dass die Stunde schon da ist, sondern er sagt, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Könnt ihr das heute zutreffen? Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und solche schreibt er nicht Vater in Christus, sondern wen? Kindlein. Das heißt, wenn die Stunde gekommen ist, können Kindlein in Christus erkennen, dass die Stunde da ist. Also bitte, lieben Vater in Christus, lasst euch nicht vom Kindlein beschämen. Damit gehen wir zurück zu der Betrachtung der Offenbarung in den Überblick und beachten jetzt eine Linie, die, wie wir schon angedeutet haben gestern, durch das ganze Buch der Offenbarung geht. Auch im ersten Vers beginnt die Linie und hört in den letzten Versen des letzten Kapitels auf. Wer erinnert sich, um was es da gehen könnte? Offenbarung Jesu Christi, die Gott der Höchste ihm gab und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes kundgetan. In diesem ersten Vers der Offenbarung Jesu Christi haben wir die große Schöpferordnung Gottes vor uns. Wer ist die höchste Instanz? Der Erste, Gott, der Vater. Wer ist die zweithöchste Instanz? Jesus Christus, der Sohn, aber als Mensch. Wer ist die dritte Instanz? Die Engel. Und wer ist die unterste und letzte Instanz? Der Mensch. Der Mensch. Leider wird heute von der Menschheit weder Engel noch Sohn Gottes, noch Gott Vater erkannt. Und deshalb die große Verwirrung und die riesen Irrtümer und falschen Beurteilungen aller Dinge, Fehlzündungen auf der ganzen Linie. Und uns ist es geschenkt, als Menschenkinder, und das möchten wir heute Nachmittag uns schenken lassen, Durchblicke, Einblicke, Einsicht geistlicher Art zu haben in die gewaltigen Zusammenhänge der Geister, der Engel, der Söhne Gottes, der Götter, die gegenwärtig noch über die Menschheit gestellt ist von Gott. In Bezug auf welche für uns gilt, wie wir sehen und verstehen werden. Für uns, die wir in Christo Jesu sind, weder abzuweichen von dem geraden Mittelwege aus der Stellung des Sünders, im Augenblick versetzt zu sein in die Gerechtigkeit Gottes, durch die Gnade Gottes in Christus. Was die Straße, die die Gerade heißt, an welche auch der Apostel Paulus zum Glauben kam. Für uns gilt, weder abzuweichen zur Linken, das ist selbstverständlich, das ist die Bosheit, die Finsternis, noch zur Rechten, dass die Heiligkeit der Gesetzlichkeit. Was ist für uns gefährlicher? Die Linke oder die Rechte? Die Linke ist rasch erkannt in der Regel, nicht? Weil das der Fall ist, geruht der Chef der Linken, Satan, sich in einen Engel des Lichtes zu verwandeln und sich als von der Seite kommen zu präsentieren. Und durch seinen Engel senden hat er die Dinge kundgetan. Warum? Weil alle Dinge der Gerichtsvollzüge Gottes, weil es sich um die konzentrierten Gerichte Gottes handelt, nie so schwer vorher und nie mehr nachher. Redet Gott durch Engel. Nicht selbst. Nicht mal selbst mit dem geliebten Apostel Johannes, 98 Jahre alt geworden. Ein Engel muss das überbringen. Kann der Johannes etwas merken? Und Jesus bestätigt selbst in Offenbarung 22 dreimal. Zuletzt zum dritten Mal, Offenbarung 22, ich habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Warum das? Wir nehmen kurz Kenntnis von der Ungeheuerlichkeit des Umfanges, des Ausmaßes und der Reichweite und der Vollmacht, die Gott durch Christus den Engeln übergeben hat, um diese furchtbaren, an und für sich unbarmherzigen Gerichte auszuführen. Wir haben gestern kurz angedeutet, dass die Engel seinerzeit gesetzgebende Behörde waren, unter dem Vorsitz des Christus. Und nun hat Gott sie auch bestimmt zur ausführenden Behörde, gegenüber denen, die das Gesetz übertreten und missachtet haben. Dann wissen wir aber, dass das Gesetz zwischen die Verheißungen, die Gott einem Abraham bedingungslos gegeben hat, 430 Jahre vor der Gesetzgebung, zwischen diese Verheißungen hineingeschoben wurde, ja nicht etwa um die Verheißungen auflösen zu können, sondern nur um eine Zuchtroute, eine Zuchtmeisterstelle einzufügen, damit das Volk Israel auf gründlichste erlösungsreif werde, als Zuchtmeister auf den Messias. Nämlich, so lange, bis der Same käme, dem die Verheißung gegeben ist. Und wer ist dieser Same? Christus, sagt Paulus. Das Gesetz kam zwischen hinein. Und in Römer 5 steht ein Wort, das kam, hat sich zwischen hinein filtriert oder geschlängelt. Zwischen hineingekommen ist sehr schonend übersetzt. Bitte prüft einmal jene Stelle, die steht in Römer 5, Vers 20. Wer prüfen will, möge prüfen. Das griechische Wort bedeutet heimlich sich zwischen hinein gelegt oder gesetzt haben. Deshalb ist es wichtig, die Zusammenhänge zu sehen und zu verstehen, damit die Freiheit des Geistes Gottes, in die wir durch die Erlösung in Christo hinein versetzt worden sind, damit wir sie ohne jeden Abstrich in der Freimütigkeit des Glaubens besitzen, handhaben und ein mehr als Überwinder sein dürfen. Im Buche der Offenbarung finden wir, was sonst wenig der Fall ist im Neuen Testament, außer bei der Geburt Jesu, wir haben seinen Stern gesehen. Seinen Stern. Und so weiter. Sagt Jesus nur noch, als Zeichen der Zeit des Endes, nachdem die große Drangsal vorüber ist, es werden große Zeichen sein an Sonne, Mond und Stern. Und tatsächlich im Buch der Offenbarung finden wir ein großes Zeichen im Himmel, ein anderes großes Zeichen im Himmel, die Sonne so, der Mond so, die Sterne so und so weiter und so weiter. Und was da an Zeichensprache an Sonne, Mond und Sterne bezeugt wird, wirkt sich zuerst im Himmel dann aus unter den Geistern, unter den Engeln, denn die Sterne bedeuten Engel, sind Zeichen für die Engel. Darf sogar ein Vergleich ziehen. Heute sehr leicht verständlich. An einem Großbahnhof befindet sich heute in der Zentrale des Bahnhofsvorstandes eine Tafel. Darauf ist die ganze Bahnhofsanlage in kleinem Format systematisch dargestellt. Jede Weichenstellung am Bahnhof hat ein Lichtsignal auf diesem Tablett. Der Chef kann also, wenn er diese Zeichensprache, die kennt er, da weiß er, dieses Flämmchen, dieses Birnchen, das aufblüht, bedeutet jetzt, dass die Weiche blockiert ist, dass dort ein Zug einfährt. Dann sieht er, oh, halt, rasch, sonst passiert ein Unglück, das sieht er den Zeichen an. Ist es gut, wenn er jedes einzelne Zeichen, das für ihn dasteht, beachtet? Wehe ihm, wenn er eines übersieht. Und das sollte bei den Zeichen, die Gott geschaffen hat und an die Himmelsfeste gesetzt hat und zu Zeichen hat die Zeichen bestimmt, gleichgültig sein, ob wir ein Zeichen beachten oder nicht achten. Nur so weit. Aber dass in diesem Buch so viel die Rede ist von Sonne, Mond und Sternen, ist gleichbedeutend, das sind nur die Zeichen für die Engel dahinter. Für den Sohn, die Sonne, für den Beherrscher der Finsternis, den Mond, den Satan und für die Sterne, die Söhne Gottes, die Engelfürsten und so weiter und das ganze Heer der Himmel. So spricht die Schrift. Deshalb möchten wir jetzt ganz kurz nur als rasche Tonband und beschleunigte Tempo kurz an unserem Ohr vorüberziehen lassen, was im Buch der Offenbarung von Engeln bezeugt wird. Erstens, durch seinen Engel senden, den Johannes kundgetan. Er hat seinen Engel gesandt, um ihnen anzuzeigen, was rasch geschehen muss. Und am Schluss, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge kundzutun. Dann erscheint bei jeder der sieben Gemeinden, die in Asien sind, über ihnen ein Engel, den Engel der Versammlung schreibe. Angelos. Nun steht ja im Hebräerbrief geschrieben, sind sie die Angeloi, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister, nicht Menschen. Warum hat Gott über diese sieben Gemeinden einen Engel als verantwortlichen Chef bestellt? Warum? Weil alle, die in Asien sind, sich von Paulus abgewandt haben, vom Evangelium der Gnade. Und sich ihm als Eiferer für das Gesetz von Engeln gegeben, wohler gefühlt haben. Und es begegnet ihnen Gott entsprechend, ja, wenn ihr weiter Eiferer für das Gesetz sein wollt, bitte schön, dann lasse ich mich gnädig zu eurer Auffassung herab, bediene euch aber entsprechend, denn insofern Gesetz gehandhabt wird, sind die Handhaber des Gesetzes auch als gläubige Christen unter Engelkontrolle gestellt. Sofort, was Gott treu. Und deshalb beginnt das erste Wort an die Gemeinde in Ephesus, Hauptstadt der Sieben, ich kenne deine Werke. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht, dann werde ich deinen Leuchter von der Stelle wegrücken. Ist das die Sprache der Gnade Gottes?
Nein.
Zur letzten Gemeinde sagt der Geist, für die, die wieder unter Engel und Gesetz gestellt, sich selbst gestellt haben, indem sie sich selbst von der Botschaft der Gnade Gottes ohne Werke, durch Paulus verkündet, abgewandt haben, alle, die in Asien sind, zur letzten Gemeinde sagt der Geist, dann werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ist das die Sprache der Gnade Gottes? Ich danke für den Sprecher in meinem Rücken. Ja. Jetzt. Engel über die sieben Gemeinden. Dann spricht Jesus vor meinem Vater und seinen Engeln. Ich fasse kurz zusammen. Ja. Es gibt einen Satan mit seinen Engeln. Das war. Es gibt einen Erzengel Michael mit seinen Engeln. Es gibt Engel des Vaters, Gott des Vaters. Es gibt Engel des Sohns. Und es gibt einen Engel Gottes und es gibt einen Engel des Sohnes. Und es gibt Engelfürsten über jede Nation auf der Erde mit ihren untergestellten Heersaren gehen. Der Engelfürst des Königreichs Persien, der Engelfürst des Königreichs von Griechenland sind eher herausgerufene, herausprojizierte Exponente der übrigen Fürsten, die Gott über die Völker gestellt hat. Ein starker Engel proklamiert mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch mit den Siegeln zu öffnen? Engel. Stimmen vieler Engel, würdig allein ist das Lamm. Alle Engel stehen um den Thron Gottes fallen nieder, beten an. Vier Engel auf den vier Ecken der Erde erscheinen. Von Sonnenaufgang erscheint ein großer, starker Engel mit dem Siegel Gottes. Sieben Engel, die vor Gott stehen, haben sieben Personen. Ein Engel steht am Altar mit dem Räucherwerk. Dann erscheint der Engel des Abgrundes. Wieder durch einen Stern angezeigt, dass der Herr niederfällt in die Erde und den Abgrund öffnet, damit die Dämonenheere die Erdoberfläche überschwemmen. Die vier Engel am himmlischen Euphrat, denn die sind ja gebunden am Altar Gottes in den Himmel droben, die werden gelöst, ein anderer starker Engel erscheint, bekleidet mit einer Wolke, Regenbogen, sein Angesicht wie die Sonne, Füße wie Feuersäulen, dem Herrn Jesus zum Verwechseln gleich. Johannes fiel ja nieder und wollte ihn anbeten. Das war aber nicht der Sohn, sondern ein Engel. Denn vom Sohn fiel zu welchem der Engel hat ja je gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich erzählt. Kommt gar nicht in Frage. Ein anderer starker Engel tut das. In der Hand eines anderen Engels erscheint ein geöffnetes Büchlein. Ein Engel wie ein Löwe brüllt, sieben Donner, schwört, offenbart das und das. Ein siebter Engel posaunt, Dann erscheint Michael mit seinen Engeln im Kampf gegen Satan mit seinen Engeln. Ein anderer Engel fliegt mitten durch den Himmel, verkündet das Evangelium, das ewige, das äonische Evangelium, von dem wir gestern sprachen. Ein anderer Engel ruft, gefallen ist Babylon. Ein dritter Engel folgt mit dem Ruf, nehmt ja nicht das Mahlzeichen an. Ein anderer Engel kommt aus dem Tempel hervor, der auf einer Wolke ruht. Ruft einem anderen Engel zu, schicke die Sichel und ernte die Ernte der Erde. Ein anderer Engel kommt aus dem Tempel mit der Sichel, denn der Auftrag gegeben wird. Ein anderer Engel ruft, der das Gewalt über das Feuer hat, aus dem Altar heraus, legt die Sichel an, bestätigt er. Sieben Engel mit den sieben Schalen treten hervor, wie wir gestern sahen. Dann erscheint ein Engel der Wasser. Gott ist gerecht. Sie haben das Blut der Heiligen vergossen. Nun hast du ihnen Blut zu trinken gegeben. Einer der sieben Zornschalen Engel bestätigt das Urteil über die Hure, das Geheimnis Babylons. Ein anderer Engel proklamiert die Herrlichkeit und die Ankunft des Reiches Gottes. Den Antritt des Reiches Gottes. Ein anderer Engel hebt Babel auf und zerstört es. Ein Engel in der Sonne stehend lädt ein zum großen Mahle Gottes, nämlich des Gerichtsmahles. Ein Engel mit dem Schlüssel des Abgrundes bindet den Satan für 1000 Jahre. Ein anderer Engel ruft, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. 12 Engel lagern an den 12 Toren des neuen Jerusalem. Und die Maße sind nicht nur eines Menschenmaß, sondern noch eines Engelsmaß. Und dann, ich habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Durch die ganze gewaltige Gerichtsphase der Menschheitsgeschichte hat Gott nicht Menschen eingesetzt und führt nicht selbst die Gerichte durch, weder sein Sohn noch wir, sondern nur Engel. Ein Schlüsselwort zum Verständnis der Zusammenhänge lesen wir in Psalm 82. Gott steht in der Versammlung der Götter. Gott steht in der Versammlung Gottes. Inmitten der Götter richtet er. Bitte. Dürfen wir hier unter dem Ausdruck Götter Götzenbilder verstehen? Wird Gott der Höchste Götzenbilder richten? Ich denke, das ist ihm etwas zu wenig. Nein, inmitten der Götter, Mehrzahl von Gott, richtet er. Bevor wir weiterlesen, den Vers 6 in der Elberfelder. Ich habe gesagt, spricht er vor den versammelten Engelfürsten, ich habe gesagt, ihr seid Götter, Elohim, ihr alle und Söhne des Höchsten, ihr alle, aber ihr werdet umkommen wie Adam, wie der Mensch. Ja, warum diese Sprache? Warum diese Gerichtssprache? Weil sie alle von Gott betraut wurden mit einer Verwaltung über die Menschheitsbezirke der Nationen und der Grenzen der Völker. Und unter ihrer Wirtschaft ist mit ihrer, unter ihrer Kontrolle und unter ihrer Wirtschaft, ist mit das Elend über die Menschen hereingebrochen, wie es heutzutage der Fall ist. Der Ursächer der ganzen Tragik sind nicht sie, die vielen, der Ursächer ist Christi ihr Chef, der Chef der Linken, Satan. Satan ist in Person der Sünder, die Sünde, die Gesetzlosigkeit, die Unheiligkeit. Währenddem der Chef der Linken, währenddem der Chef der Rechten ist ein heiliger Engel, vielleicht Gabriel, vielleicht Michael. Seinen Engeln, die zur Rechten für Gott und Christus kämpfen, seinen Engeln kann er nicht Sünde, nicht Gesetzlosigkeit zur Last legen, aber was? Irrtum. Ein großer Unterschied. Aber ob Sünde, Finsternis oder Heiligkeit wohl, aber in der ganzen Heiligkeit und Herrlichkeit und Majestät Irrtum vorhanden ist, bedeutet für die beiden unterstellten Wesen, nämlich die Menschen, eine Katastrophe. Ob zur Linken oder zur Rechten. Und Gott kündet ihnen deshalb dieses Gericht an. Dieses tragische Schicksal der Menschheit, die ich in meinem Bilde geschaffen habe und bestimmt habe, dass sie, die Menschheit, herrscht über alles Werk meiner Hände, auch über euch, ihr Engelfürsten. Mein Gericht über euch lautet, ihr werdet umkommen wie der Mensch. Denn war nur die Linke, die satanischen Mächte, Ursache oder Schuld an der Kreuzigung Christi? Wie steht's mit der Rechten? Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Das sagen die Vertreter des Gesetzes. Nur als Stich. Proben. Wir gehen in die über zu den Einzelheiten. Ja. Sehr gut. Wer hilft dem Bruder, das Fenster zu öffnen? Der Wind und die Luft ist nach der Schrift das Bild für den Geist. Also wir möchten auch das Bild für den Geist nicht gering achten und für frische Luft und Sauerstoff sorgen. Ja, also das ist das Minimum, das wir uns leisten. Schön. Bruder Kotthaus hat erinnert an das Psalmwort, nicht den Engeln, das ist dann im Hebräerbrief zitiert, nicht den Engeln hat er unterworfen die zukünftige Eukumene, von welcher wir reden, sondern den Menschen. Die neue Schöpfung hat er den Menschen unterworfen, nicht mehr den Engeln. Und im Psalm 8, David eines Nachts auf seiner Zinne sieht den Mond und das Heer der Sterne und jetzt kommt ihm die Frage, was ist der Mensch gegenüber dem, dass du trotzdem seiner gedenkst und auf ihn Acht hast? Antwort: Du hast ihn für kurze Zeit unter die Götter erniedrigt. So steht im Hebräischen geschrieben. Unter die Götter, Elberfelder unter die Engel, Anmerkung, eigentlich unter die Götter. Das sind die Engelfürsten,
die Gott mit seinem eigenen Gottesnamen beehrte. Nicht? Das heißt, Gott ist so weitherzig gegenüber diesen Hoheitswesen in den Himmel, diesen Fürstentümern gegangen, dass er ihnen nicht nur Vollmachten verlieh in irgendeinem Regierungsbezirk der Himmel und der Erde, sondern die Vollmacht Gottes ihnen gegenüber ging so weit, dass er die Namen, die nur ihm, dem Höchsten, zustehen, im Original, ihnen abgetreten hat. Wir werden das noch lesen. Und hier, ich habe gesagt, ihr seid Götter, also die Mehrzahl von dem, was ich bin. Und ihr seid Söhne des Höchsten. Die Mehrzahl von was? Vom einzig gezeugten Sohn des Höchsten. Sie sind erschaffene Söhne des Höchsten. Und er ist allein der einzig gezeugte und geborene Sohn Gottes. Dann wie wir es sein dürfen. Ein Bild dürfte das illustrieren. Angenommen, ich sei Bildhauer und ich hatte einen Sohn, den ich gezeugt habe. Nun, eines Tages erstelle ich aus einem Marmorblock meinen Sohn, meiste ich heraus. Jeder Gast, der hereinkommt in mein Atelier, sagt, ah, das ist ja Ihr Sohn. Jeder weiß sofort, das ist nicht der Sohn, den er gezeugt hat, sondern das ist nur ein Werk seiner Hände. Die Himmel und die Erde und all ihr Heer sind nur ein Werk der Hände Gottes. Nicht gezeugt. Gezeugt ist allein der einzig gezeugte, einzig geborene Sohn aus dem Vater. Und in ihm nach der Erlösung, nach der vollbrachten Erlösung, sind auch wir gezeugte Söhne Gottes. Und das sind nun Söhne des Höchsten, aber auf kreatürlichem Boden und Götter auf kreatürlichem Boden. Und sie spricht ja nun an wie folgt: Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Die Gesetzlosen sind viele. Die Person der Gesetzlosen ist nur eine. Und die heißt Satan. Ihn nennt der Heilige Geist im Neuen Testament der Gott, der Theos, genau wie Gott, und der Fürst dieses Zeitlaufs. Sie nennt ihn den Fürsten des Kosmos, der ganzen Schöpfung, der Himmel und der Erde. Begreiflich, wenn das so ist, dass alle mehr oder weniger bei ihren Entscheidungen, die sie zu treffen haben, immer die Person auf die Seite schielen. Was macht der für Miene zum Spiel? Nicht? Das ist doch auf der Erde auch so. Nicht? Wenn ein Despot da ist und herrscht, nicht? Schaffet Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Armen, lasse Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Jetzt wendet sich Gott gleichsam ab von ihnen und spricht vor sich hin oder zu seinem Sohn: Sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Das sind diese Kosmokratoren, denen Gott die Trägerschaft des Kosmos anvertraut hat. Stimmt es, dass alle Grundfesten des Kosmos wanken? Hat dieses Wort recht? Wer sind die wankenden, schwankenden Säulen? Das sind diese Götter. Das sind diese Engelfürsten. Darin spricht Gott von ihnen für sich, vor sich. Sie wissen nichts und verstehen nichts. Dabei sind das Hoheiten, Majestäten, Herrlichkeiten, prächtig an Weisheit und so weiter. Ja, wie sollen wir das verstehen? Und habe der Liebe nicht und hätte alles andere, und dann wäre ich nichts, und alles noch so schön und herrliche wäre nichts nütze. Verstehen wir? Engel, Geister verstehen nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Sie sind fähig in ihrer Heiligkeit, denn das Gesetzesfeuer für Israel ging aus der Rechten Gottes hervor, aus der Mitte der heiligen Engel.
dieses Gesetz, bezeugt Paulus, ist heilig, gerecht und gut.
Schön. Angenommen, der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi sei auch nur heilig, gerecht und gut und wüsste nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Wo wären wir? Verloren. Jämmerlich verloren. Dann wären wir in Ewigkeit verloren. Nun hat aber Gott das dem Gesetz Unmögliche vollbracht in Christo Jesus. Nämlich dort, wo der schuldige Sünder ohne Barmherzigkeit dem Gericht verfallen ist. Ist der Liebe Gottes etwas unmöglich? Ja, eben gerade, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott, der die Liebe ist. Er hat ja eine Erlösung, wie steht geschrieben, erfunden. Also hat es ihm Mühe gekostet, ich will es einmal menschlich ausdrücken, sich durch die, wie soll ich sagen, durch das Netzwerk der Gesetzgebung von Engeln angeordnet, hindurch zu arbeiten, ohne auch nur ein Jota vom Gesetz fallen zu lassen, aufzulösen und trotzdem eine vollendete Erlösung vom Gesetz und der Sünde und des Todes zu erfinden und dann durchzuführen. Nicht? Es gibt viele Erfinder, heute besonders. Aber nur einen, der den Namen Erfinder verdient. Unser Gott. Er hat eine äonische Erlösung erfunden. So, jetzt schlagen wir auf Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7. Und staunen. Und lassen uns gewisse Schocktherapien gefallen. Apostelgeschichte 7. Da ist der Mann Stephanus vor uns voll Heiligen Geistes. Kurz vor seiner Steinigung, um des Zeugnisses Jesu willen. Er hält gewissermaßen die Abschiedsrede an das geliebte Volk Israel. Gleichsam eröffnet er oder setzt den Text für einen Scheidebrief Gottes an sein untreues Weib Israel auf. Er spricht unter anderem von Mose, Vers 22. Und Moses wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, und er aber war mächtig in seinen Worten und Werken. Wer von uns würde sich gefallen lassen heute in aller Weisheit, ja, sagen wir einmal, des Kommunismus unterwiesen zu werden, so 40 Jahre lang. Wer von uns würde sich melden? Oder in der Weisheit der modernen Theologie sich unterweisen zu lassen. Wir denken an Daniel in Babel, nicht? Der eingesetzt wurde von Nebukadnezar als Chef der Wahrsager, der Traumdeuter, der Zeichendeuter, der Hellseher und der Magier und dergleichen mehr. So etwas kann Gott nur einem echten Juden zumuten. Wir wären viel zu kleinherzig und zu engstirnig in solchen Dingen. Aber, liebe Geschwister, ein Daniel in der Schule Nebukadnezars und ein Josef in der, und ein Mose in der Schule des Pharao war nötig, um die Methoden, die Taktik Ägyptens und Babels durchschauen zu können. Wie für uns gelten soll seine Gedanken des Feindes auf der ganzen Linie sind uns nicht unbekannt. Nun hierher, Vers 30. Und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai
ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Und ja, wir sind doch eigentlich überzeugt.
Wovon? Das Wer erschien im Dornbusch.
Gott selbst. Und was steht hier? Ein Engel. Ja, und jetzt? Ich weiß, ich habe auch lange Zeit dafür gehalten, hat der Engel da, das war der Herr Jesus. Kam dann etwas in Verlegenheit, zu welchem der Engel hat da je gesagt, du bist mein Sohn. Und so weiter. Wir werden die Zusammenhänge sehen. Also ein Engel tatsächlich steht in 1. Mose 2. Und ein Engel erschien dem Mose im Dornbusch. Und dann plötzlich lesen wir, dass Jehova sprach aus dem Dornbusch zu Mose. Dass Gott sprach zu Mose aus dem Dornbusch. Ja, was gilt jetzt? Ein Engel oder Jehova oder Gott? Was gilt jetzt? Alles. Wie haben wir das zu verstehen? Das war einer der Engel Gottes, der nicht nur einen, sondern mehrere Gottesnamen vom Höchsten selbst verliehen erhielt. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Dann ist jeder Einzelne ein Gott. Dann ist jeder Einzelne ein Sohn des Höchsten. Geduld. Wir lesen weiter. Vers 35 in der Mitte. Diesen Mose hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, mit der Hand des Engels, der mit ihm in den Dom, der ihm in den Dornbusch erschien. Also noch einmal. Vers 38. Dieser ist es. Und jetzt kommt noch etwas Ungeheures. Der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist, dieser Mose, der dort lebendige Aussprüche empfing. Wer redete mit Mose auf dem Berge nach dem Zeugnis des Mannes voll Heiligen Geistes? Ein Engel. Wir werden in der weiteren Betrachtung immer mehr Mühe haben, unter dem Engel etwa den Herrn Jesus zu sehen. Das ist, scheint im Augenblick fast die einzige Lösung zu sein. Nein. Ich werde eben erinnert an die Tatsache, die sich wiederholende Tatsache aus dem Munde Jesu, als er in Niedrigkeit zu seinem geliebten Volke Israel, zu den ältesten schriftgelehrten hohen Priestern, redete. Wir erinnern uns, dass er unter anderem oft sagte, habt ihr nicht gelesen, was in eurem Gesetz geschrieben steht? Habt ihr nicht gelesen, dass geschrieben steht? Du sollst deinen Feind hassen und deinen Bruder in Israel lieben. Ich aber sage euch, was? Genau das Gegenteil. Sollte nun Jesus damals auf dem Berge gesagt haben, du sollst deinen Feind hassen, und dann anderthalb Jahrtausende später, nein, sollst ihn doch lieber lieben, bleibt er sich nicht immer gleich. Weiter spricht er in Bezug auf das Gesetz. Dass derjenige, der zu den Vätern geredet hat, Stephanus, ein Engel, so geredet hat und wiederholt oft, indem er ständig seine eigene Person distanziert vom Gesetz. Ihr habt gehört,
das zu den Alten gesagt ist, nicht? Hat er je gesagt, ich habe zu den Alten gesagt? Das zu den Alten gesagt ist, so und so, ich aber sage euch, so und so. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben? Und so weiter. Noch einmal, dieser Mose ist es, der in der Versammlung der Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist. Eben, da wurde zu ihnen geredet. Und jetzt Vers 41. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen, während dem Mose die lebendigen Aussprüche empfing von dem Engel, und brachten dem Götzenbilde ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Jetzt aber. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem ganzen Heer der Himmel zu dienen. Worin besteht denn das ganze Heer der Himmel? Nach jener Stille in 1. Könige 22, 19. Das ganze Heer der Himmel wurde geschaut vom Propheten, versammelt vor dem Throne des Herrn. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also das ganze Heer der Himmel besteht unter worin? Wirklich unter dem ganzen Heer, nämlich der heiligen Engel zu seiner Rechten, der positiven Seite, und der negativen Seite, der unheiligen Engel. Ganze Heer der Himmel. Da hat sich ja dann einer von der Linken gemeldet, ich will hingehen und Ahab betören, nicht? Ich will ein Lügengeist sein. Das war einer aus der Linken, nicht? Anträge der Rechten wurden nicht akzeptiert bei jener Gelegenheit. Es soll uns genügen, wenn wir hier lesen, Gott gab sie um des goldenen Kalbes willen. Um das sie getanzt, tanzen, riefen, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Dieser Mose, der kommt nicht mehr. Kehrt nicht mehr. Und deshalb gab Gott sie dahin. Wem zu dienen? Dem ganzen Herr der Himmel, das heißt, der Linken und der Rechten. Und sofort haben wir den Beweis, dass es so ist. Denn, erstens, Vers 43, ja, ihr nahmet die Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes Remphan, die Bilder, welche ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und deshalb werde ich euch über Babylon hinaus verpflanzen. Diese Art der Anbetung und der Götterdienste, Anbetung anderer Götter und Götzen, war das von der Rechten oder von der Linken? Diese Art. Ganz klar. Von der Linken nicht. Hat Gott sie der Linken untergeordnet. Aber das zweite, Vers 44, unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, auf dem Berge, befahl. Warum heißt es der, welcher mit Mose redete? Ist fast nicht würdig, wenn es Christus gewesen wäre. Könnte der Heilige Geist nicht sagen. Sondern würde er sagen, wie euer Messias schon geredet hat. Der Heilige. Wie der, welcher zu Mose redete, befahl, nach dem Muster zu machen und so weiter. Nach dem Gesetz wurde die Hütte des Zeugnisses errichtet. Von welcher Seite der Engel kam das? Von der Heiligen, von der Rechten. Und so hat Israel um seiner Abgötterei willen von Gott verfügt, für bestimmte Zeiten dem ganzen Heer der Himmel dienen müssen. Sowohl der Linken wie der Rechten. Sowohl der Unheiligen wie der Heiligen. Das ist natürlich eine schwere Sprache. Und die Schriftgelehrten, Pharisäer und hohen Priester haben langsam etwas verstanden. Entschuldigung, ich habe geklopft. Und jetzt, Zusammenfassung, jetzt wird es immer deutlicher, konzentrierter. Vers 52, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Jetzt kommt der Höhepunkt. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen hat und nicht beobachtet.
Von Anordnung von Engeln?
Dürfen wir diese Worte als bare Münze nehmen? Gut, nein, wir müssen und dürfen.
Jetzt kommt die Stelle im Galaterbrief. Das ist der Stephanus, voll Heiligen Geistes. Es kommt der Apostel Paulus im Galaterbrief. Die Galater waren ja im Begriff, genau wie alle, die in Asien waren, unter das Gesetz zurückzukehren, sich von ihm abzuwenden. Fürchte, ich habe vergeblich an euch gearbeitet, da ihr unter Gesetz sein wollt.
Deshalb schreibt er ihnen, dieses aber sage ich, Kapitel 3, 17, einen vorher von Gott bestätigten Bund, nämlich gegenüber Abraham, macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz. Nicht ungültig, also das Gesetz macht die vorher gegebenen Verheißungen an Abraham ohne Gesetz, ohne Bedingung, nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Denn wenn die Erbschaft ausgesetzt ist, so nicht mehr aus Verheißung. Denn Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers.
Jetzt die Frage, wer war der Mittler?
Und jetzt kommt eine stichwortartige Erklärung, was ein Mittler bedeutet vor Gott und im Worte Gottes. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem einzigen Gesandt, sondern von vielen. Gott aber ist einer. Ja, was heißt denn das?
Ein Mittler ist im Griechischen da der Begriff, den wir im Deutschen am besten mit Parlamentär oder mit einem Abgeordneten heute bezeichnen in den Regierungen. Was ist ein Abgeordneter?
Ein Parlamentär.
Das ist einer, der im Auftrag einer Volksmasse sie vertretend spricht. Das ist der biblische Begriff für den Griech, das griechische Wort Mesithes, das hier erscheint. Ein Mesithes, ein Mittler, kann nur ein Mittler sein, wenn er eine Volksmasse, eine Mehrheit, eine Vielheit vertritt als Einzelner. Denn wenn zum Beispiel bei Kriegführung auf einer Seite die weiße Fahne gehisst wird, jetzt können doch nicht alle mit allen sprechen. Nicht? Jetzt müssen Mittler bestimmt werden, die jetzt für die je vielen verhandeln. Das sind die Mittler. Ein Parlamentär, sagt man dem. Im Kriegsfall, also beim Friedensschluss. Und so auch hier. Hören wir es noch einmal. In der Hand eines Mittlers wurde das Gesetz von Engeln angeordnet,
dem Mose übermittelt, übertragen. In der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem Gesandt. Gott aber ist einer. Ja, was liegt da für eine selbstverständliche
Wahrheit und Konsequenz drin? Das heißt, Gott, der eine, hat diesen Mittler nicht gesandt, sondern er ist ein Gesandter von vielen. Und wer sind die vielen hier? Die das Gesetz beratenden Engel. Die haben einen Mittler, einen Engel aus ihren Reihen bestimmt, der jetzt zu Mose auf den Berg Sinai hinabgehen soll, um ihm ihre Anträge zu überbringen. In der Hand eines Mittlers. Aber, damit wir das Gleichgewicht behalten, muss ich sofort dazu die gleichzeitige Wahrheit bezeugen, nämlich, dass bei dieser gesetzberatenden, gesetzgebenden himmlischen Ratsversammlung, die nur im Sektor der Rechten stattfand, also wie sagt man heute, der Fraktion, nicht? Der Rechten, nicht der Kommunisten, sondern der Rechten, stattfand, die stand auch unter dem Vorsitz Gottes. Die Anträge aber zu dieser Gesetzgebung kamen von wem?
Von den Engeln.
Von den heiligen Engeln. Wer entschied, ob ein Antrag zum Beschluss erhoben wird, also in dieses kommende Gesetz aufgenommen wird oder nicht? Wer? Der Herr. Gott. Es sei der Vater oder der Sohn. Ist eins. Beispiel. Es kommt ein Engel mit dem Antrag, um die Bestimmungen zu ergänzen. Es soll eingefügt werden, das Wort. An jenem Tage, passt da, sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehler. Konnte Gott, der Vorsitzende, diesen Antrag aufnehmen ins Gesetz? Die Engel dachten an was? An das buchstäbliche Lamm, nicht? Das geschlachtet werden musste, also an das Tier. Gott aber, als er diesen Antrag hörte, dachte an nicht was, sondern an wen. Konnte er jetzt, das war sein Geheimnis noch, konnte er jetzt diesen Antrag bejahen? Wissen, dass wenn ich den bejahe und dann die Folge davon sein wird, dass sie meinen Sohn schlachten, erfüllen sie genau das, was ich im Geheimen in meiner Liebe vorhabe, für meine Schöpfung zu tun. Oder, verflucht sei jeder Mann, der am Holze hängt. Hat das Herz des Vaters wieder gezittert, nicht? Soll ich das annehmen, aufnehmen in ihr Gesetz? Hat er ja gesagt? Ja. Er wusste, das ist die Vorbedingung, dass ich das, was dem Gesetz unmöglich ist, ausführen kann. Und so kam unter der vollständigen Kontrolle Gottes des Höchsten. Aber die Gesetze selbst wurden aus den Herzen der Geschöpfe entwickelt und gingen aus ihnen hervor. An und für sich sind es in der Regel unbarmherzige Gerichtsgesetze. Verflucht sei jedermann, der am Holz hängt. Jetzt wird gar nicht gefragt, warum der am Holz hängt. Lämmer, Stiere, Tiere geschlachtet, die weder etwas wissen um die Dinge, noch schuldig sind, einfach vergewaltigt werden, nun als Opfer herangezerrt zu werden für die Sünden der Menschen. Das ist doch so. In dem Augenblick, da der Sohn in den Kosmos kommt, spricht er zum Vater. Was? An Schlachtopfer und Sündopfer und weiß was für Opfer hast du, Gott, kein Wohlgefallen gefunden. Also, waren die Anträge der Gesetze von den Engeln vor Gott wohlgefällig? Nein. Aha. Das, liebe Geschwister, merken wir schon, wie es in unseren Herzen zu dämmern beginnt, dass Gerok recht hat, wenn er in einem seiner wunderbaren Geschichte gerade von Moria unter anderem spricht. Unser Gott ist fromm und gut. Er dürstet nicht nach Menschenblut. Das denken wir an die Opferung Isaaks. Wir kommen gleich daran. Er selber. Nicht nur hast du kein Wohlgefallen an den Opfergesetzen, in der Rolle des Gesetzes, sondern du hast die Dinge, du selber hast die Dinge gar nicht gewollt. Und im entsprechenden Psalm, ich glaube 40 oder 44, steht noch geschrieben, du Gott hast sie nicht gefordert. Ja bitte, wer hat sie denn gefordert, wenn Gott sie nicht gefordert hat? Die Götter. Wer hat sie denn gewollt, wenn Gott sie nicht gewollt hat? Die Engel. Wer hat dann Wohlgefallen daran gefunden, sie, diese Gesetze zu erlassen und streng darüber zu wachen, dass sie gehalten werden? Die Engel, die Geister. Die Götter. Also, wer nicht, weder der Vater, noch der Sohn, noch im Heiligen Geist.
Sie haben es aber für gut befunden, diese Anträge dieser Hoheiten der Geschöpfe in den himmlischen Regionen einmal zur Ausführung, zum Beschluss zu erheben und zur Ausführung herauszugeben, auf das Volk Israel zu legen, damit Gott Recht behalten, der schon im Buche Hiob bezeugen ließ, zur Zeit der Patriarchen, selbst seinen Engeln, den Heiligen, legt er Irrtum zur Last und die ganze Gesetzgebung vom Sinai, angeordnet durch Engel, in der Hand eines englischen Mittlers, wir verstehen uns, war ein großer Irrtum.
Damit hat Gott den Beweis geliefert von dem ganzen Kosmos, dass sein Wort, ich lege Ihnen Irrtum zur Last,
nicht Sünde, Irrtum, mehr als Recht ist.
Aber im Augenblick, ich fahre hier weiter, da Gott sie gründlich von ihrem Irrtum überführt hat, denn ihr Irrtum bestand darin, dass sie meinten, ihr heiliges, gerechtes, gutes Gesetz sei imstande, habe die Kraft, das von Gott, dem höchsten auserwählte Eigentumsvolk, ans göttliche Ziel zu bringen, und haben nicht beachtet, dass das dem Fleisch nicht nur unmöglich war, sondern dass ihr die Forderungen ihres Gesetzes dem Fleische überbunden was bewirkte, dass die im Fleische schlummernden Sünden, Schlangengewimmel, jetzt in ihrer latenten Art verborgenen, gehaltenen Kraft offenbar wurde. Angebot nahm die Sünde in mir verborgen, schlummert. Anlass und offenbarte sich als überaus große Sünde. So steht es heute. Also Gott hat nicht nur eines erreicht, indem er das bewilligte, sondern vieles gleichzeitig. Aber Gott ist treu, auch ihnen gegenüber. Solche Demütigungen brauchen heilige Engel, damit Gott ihnen endgültig dienen kann zu ihrem endgültigen Heil. Und nachdem dieser große Irrtum offenbart worden ist auf Golgatha und auf der ganzen übrigen Linie in Israel und unter allen Nationen im ganzen Kosmos, tat Gott was? Da stellte er seinen eigenen Sohn unter ihr Gesetz. Sind das? Galaterbrief. Unter das Gesetz gestellt. Hat er sich lassen? Und Christus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz auszulösen, sondern zu erfüllen. Er hat sämtliche Forderungen des Gesetzes in dieser Schwachheitsmenschengestalt erstens erfüllt, und zweitens alle Flüche des Gesetzes auf sich genommen, konzentriert. In seiner Person sich entladen lassen. Und das konnte nicht anders sein, als dass sich sämtliche Flüche des Gesetzes bei ihm entluden. Warum? Er war bereit, sich, der von keiner Sünde wusste, sich zur Sünde des ganzen Kosmos machen zu lassen. Und in dem Augenblick konnte das die Forderungen der Flüche des Gesetzes nur wo sich entladen, wo die Sünde zu finden war, konzentriert. Über seinem Haupt, in seinem Herzen. Nachdem nun die Fluchentladungen, die Donner und Blitze des Gesetzes der Flüche sich an ihm entladen hatten, was war dann der Fall? Dann waren sie entladen. Sehen wir. Allen Forderungen der Flüche war Gerechtigkeit widerfahren. Sie wurden ausgeführt, vollzogen, restlos, vollkommen. Damit waren die Ansprüche des Gesetzes so gründlich erfüllt, dass hinfort nicht so viele Ansprüche des Gesetzes mehr zu stellen waren. An irgendein Gesetz. Jetzt das Schöne.
Wenn Christus nun nicht nur unserem alten Menschen gestorben ist, der Sünde gestorben ist, um das alles wegzutun, sondern er als unser Gesetz gestellt, ist ja auch dem Gesetz gestorben. Er hat das Gesetz mit in seinen Tod, in sein Grab genommen. Um was zu ermöglichen? Dass in seiner Auferstehung das mitbegrabene Gesetz zu einem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu auferstehen kann, liebe Geschwister. So dass, wenn wir heute das Gesetz lesen, es nicht mehr Buchstaben sind, die uns töten, sondern in unserer Glaubenshand wird jeder sonst tötende Buchstabe zu einem lebendig machenden Instrument. In unseren Augen haben sich die Flüche des Gesetzes in Kurzprogramme des Heilsplanes Gottes verwandelt. Verflucht sei der Mann, jeder Mann, der am Holz hängt. Nicht? Furchtbar. An und für sich, nach der Sprache der Engel. Und dadurch, dass Christus diesen Fluch sich identifizierte mit diesem Fluch, ist dieser Fluch als zur Grundlage der Erlösung geworden. Und so können wir jeden Fluch herausgreifen des Gesetzes im Angesicht des Gekreuzigten noch einmal lesen, und er ist ein umso leuchtenderes Zeugnis für die Rettung Gottes, für das Heil aller, als es vorher ein ihm barmherzigster Fluch war. So sind die Dinge. Und so ist Gott gerechtfertigt in der Frage, in Bezug auf die Frage, wenn jemand kommen könnte, ja, wenn du gewusst hast, was das für Katastrophen bringt, wenn du das Gesetz denen zur Ausführung bewilligst, nicht? Wenn du das gewusst hast, wie konntest du dann nur das durchführen lassen? Antwort, ja. Ich habe das nur deshalb bewilligt, weil ich wusste, durch das, was ich gedenke, mit meinem Sohn auf Golgatha zu tun und so weiter, dass auch dieses Gesetz einmal eine leuchtende Flamme meiner Weisheit und Liebe sein wird. Aber unsere Stunde ist vorbei. Er ist sehr müde. Es ist ja noch nicht ganz Mitternacht. Ah, noch nicht einmal die erste Nachtwache hat begonnen. Also noch ein wenig weiter. Und liebe Geschwister, wir haben hier aus, wir haben hier aus. Wenn es die letzte Stunde ist, dann schadet das nicht. Nachdem wir so viel beachten durften in Bezug auf das Gesetz, dass nicht Gott selbst, der Fordernde, ich betone, nicht Gott selbst der Fordernde war. Denn das Gesetz von Engel angeordnet fordert und verurteilt ohne Barmherzigkeit den, der sich versündigt an ihrem Gesetz. Was tut die Verheißung Gottes? Die fordert gar nichts, sondern die gibt sich selbst. Ohne jede Bedingung. Gibt sich selbst, als alle noch Feinde sind, während alle noch Feinde sind. Für alle. Indem sie, er sich durch sie, die Sünder und uns, ans Kreuz nageln ließ, hat er, wie im Prosterbrief geschrieben steht, hat er ihre Schuld, ihren Schuldbrief ihm gegenüber ans Kreuz genagelt. Verstehen wir etwas von der Weisheit Gottes? Indem sie ihn annagelten, sich versündigten, wie sie nur konnten, Maximum,
Im gleichen Augenblick hat er ihre Sünde getilgt. Hat er genagelt, so steht geschrieben. Ihre Sünde, ihren Schuldbrief.
Angenagelt, der ist zerrissen. Ist das Weisheit Gottes?
Indem sie ihn öffentlich zur Schau stellten, hat er sie öffentlich zur Schau gestellt, die Fürstentümer und Gewalten. Sie haben ihn wohl erkannt als den Herrn der Herrlichkeit, der sich erniedrigt hat. Aber was haben sie nicht erkannt? Sie hassten ihn. Als die Weisheit Gottes, die Verborgene, haben sie nicht erkannt. Weder damals die gesetzgebende Engel,
Schar der heiligen Engel, haben die verborgene Weisheit Gottes erkannt,
warum er ihnen ihre Anzeige alle bewilligt hat. Noch haben sie seine Weisheit erkannt, als er sich in Christo unter alles gedemütigt hat, erniedrigt hat. Da haben die Feinde gedacht, ja jetzt ist er in der Gestalt und in der Situation und in der Verfassung zur Sünde gemacht. Jetzt habe ich, Satan und seine Engel, ein Anrecht an ihn. Und wenn er redet, wieder das Gesetz und so weiter, dann ist auch dem Gesetz verfasst. Natürlich, wenn er sprach, ich aber sage euch, hat er göttlicherweise die Worte des Gesetzes erklärt. Und nicht so, wie die Engel es gemeint haben. Hat also nicht wieder das Gesetz, sondern das Gesetz auch hier erfüllt, bestätigt. Nun, ein Wort an Schlachtopfer und Opfer für die Sünde hast du kein Wohlgefallen, hast es nicht gewollt, hast sie nicht gefordert,
spricht der Sohn zum Vater.
Und fährt weiter. Aber in der Rolle des Buches, des Gesetzes steht, von wem geschrieben? Sagt der Sohn zum Vater. Von mir.
Wie Vater, ich habe dich verstanden. Das Lamm, das an jenem Tage von ihnen, den hohen Priestern, geschlachtet werden soll, bin ich.
Also überall, wo Lämmer gemeint sind, wo Stiere, wo Kühe, wo irgendwelche Opfer, Tauben oder Obst oder irgendetwas als Opfer dargebracht wird, ist wer gemeint? Vom Vater aus. Der Sohn. Wenn nun Gott schon kein Wohlgefallen und keine Forderung und nicht gewollt hat, diese Tieropfer, wie steht es nun mit der Forderung an Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, auf und opfere ihn als Schlachtopfer an dem Ort, den ich dir zeigen werde. Hat Gott vielleicht an diesem Opfer wohlgefallen? Hat er das gewollt? Hat er selber, Gott der Höchste, und Christus das gefordert von Abraham?
Wir kennen die Geschichte, deshalb brauchen wir sie nicht aufzuschlagen.
Ich darf nur die betreffenden Worte herausnehmen und bezeugen. Abraham ist eben im Begriff, seinen Sohn tatsächlich zu schlachten. Erst in dem Augenblick, lesen wir, da erschien der Engel Jehovas vom Himmel und rief, Abraham, Abraham, hier bin ich. Tue deinem Sohn ja nichts.
Ich muss doch aufschlagen, damit die Worte aufgeschlagen. Ja, ich bitte. Das ist 1. Mose 22. Kann ja nur fast dort stehen.
Da rief ihm der Engel Jehovas vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts.
Begründung, jetzt wollen wir beachten.
Jetzt, wer spricht jetzt der? Der Engel des Herrn. Und wir haben gesehen, Jesus hat einen Engel und das ist sein Engel und er ist der Herr. Ein Unterschied zwischen Jesus und seinem Engel. Ein Unterschied zwischen dem Herrn und dem Engel des Herrn. Dürfen wir das einmal beachten? Was spricht der Engel des Herrn zu Abraham?
Also ich sag's mal menschlich.
Halt. Ja nicht.
Merken wir nicht erstens eine gewisse Nervosität?
Was spricht er? Beachten wir jetzt. Tue dem Knaben gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Wusste Gott bis jetzt noch nicht, dass Abraham ihn fürchtet und ihm die unmöglichsten Dinge glaubt, Gott selber.
Was schreibt Jakobus? Niemand sage, wenn er so versucht wird, was? Ich werde von Gott versucht. Denn er selbst versucht niemand.
Aha. Aber wer? Wer? Götter. Engel.
Gott prüft was? Nicht das, was vor Augen ist, nicht? Sondern das Herz.
Abraham, komm heraus. Eines Nachts sprach Gott zu ihm. Blicke doch den Himmel und führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst.
Nicht? Abraham war ein Chaldäer, nicht zu vergessen. Kein Tolaie wie wir in Sachen Sternkunde.
Führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst.
Denn also wird dein Same sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit.
Wie viel Werke konnte Abraham in der Zwischenzeit tun?
Wie viel?
Er konnte nicht mal Atem holen.
Schon war er Gottes Gerechtigkeit geworden. Allein durch das Herzensvertrauen auf das Wort Gottes, dieses unglaubliche Wort.
Ist also Abraham aus Werken gerechtfertigt worden oder aus Glauben? Bitte? Aha. In diesem Fall, wo es sich um Gott den Höchsten und Abraham handelt, ist er ohne Werke allein durch den Glauben gerechtfertigt worden. Aber jetzt, da er aufgefordert wurde, seinen Sohn der Verheißung zu schlachten.
Jetzt sprach der Engel, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Das sind doch drei Instanzen, sehen wir.
Ich sehe so, das Gegenstück auf der negativen Seite ist deutlich wiedergegeben im Worte Gottes, nämlich in Bezug auf den Hiob. Da sprach Gott zum Satan, negative Seite, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht und das Böse meiden. Tadellos. Und der Satan kann nur Ja sagen dazu. Er sagt nur Aber. Ja, lass mich mal an ihn heran, dann wollen wir wieder sehen, nicht? Kurz gesagt. Und Gott bewilligte den Antrag Satans, den Hiob mal zu schlagen. Nicht?
So.
Aber hier handelt es sich nicht um die negative Seite, die linke, sondern jetzt kam der Antrag von der Rechten, denn sie, die Engel, können ja nicht ins Herz eines Menschen hineinsehen, um das verborgene Wesen eines Gottesglaubens, ohne ein Werk zu sehen, feststellen. Verstehen wir das? Sie sind Geschöpfe. Und brauchen einen Beweis, einen sichtbaren Beweis, das, was Gott allein erkennen kann in einem Menschenherzen, den echten Glauben. Brauchen Sie einen sichtbaren Beweis, dass der da ist. Und so sehe ich, dass der Antrag von der rechten Seite in dem Fall kam, ja, der soll gerecht sein. Vor dir, Gottes Gerechtigkeit, Abraham, der als Götzendiener erzogen wurde in Ur, in Chaldea. So steht geschrieben. Dürfen wir einmal an ihn heran mit der Forderung, seinen Sohn, diesen Isaak, zu opfern. Wenn der das tut, dann stimmt's. Dann sind wir überführt. Tatsächlich. Ne? Und Gott hat ihn bewilligt, seinen Knecht Abraham, der von ihm schon gerechtfertigt war, diese Forderung an ihn zu ergehen zu lassen. Und deshalb, aber liebe Geschwister,
Die Präzision in diesen Dingen in der Schrift ist so gewaltig, bis auf Jota. Und jetzt lesen wir, er sagt nämlich, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast.
Wer ist der Sprecher?
Aha. Wenn er ihm den Engel nicht vorenthalten hat, wer hat denn den Antrag gestellt?
Der Engel.
Nur das ist möglich. Und jetzt kommt die Bestätigung von höchster Seite, dass es so her und zugegangen ist. Und Abraham erhob seine Augen und sieht den Witter und schlachtet ihn. Vers 15. Und der Engel Jehovas rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova. Also wer redet jetzt? Gott selber, der Höchste? Durch wen? Durch den Engel. Nur das zweite Mal jetzt nicht. Das erste Mal sprach der Engel ganz spontan von sich selber. Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, und jetzt fehlt das Wörtchen mir, weil der Höchste spricht, weil du deinen Sohn, deinen einzigen, nicht.
Sagst du meinen schönen Gruß von mir, dass, weil er dieses sich über sich hat ergehen lassen müssen, gehst du mir hinunter, einen schönen Gruß von mir, und sagst ihm, weil du dieses getan hast und deinen Sohn nicht vorenthalten hast, in seiner Großherzigkeit lässt Gott das mir, also diese Frage offen, dass ich dich, Gott der Höchste, dich um dieser Sache willen reichlich über die Maßen segnen werde und aus dir und deinem Samen Nationen und Sprachen und Geschlechter und dein Samen wird die Tore deiner Feinde beherrschen. Also Gott der Höchste kann sich nicht genug tun mit was? Seinen Knecht Abraham zu belohnen mit unaussprechlichen Lohnen. Warum? Er hat ja den Engel und den Engeln bewilligt, den Abraham diesen schweren, von Gott unwohlgefälligen, missfälligen und nicht gewollten und nicht geforderten Opfergang zu tun. Verstehen wir, dass Gott sich also verhalten kann und dass Jehova hier, der den Engel zum zweiten Mal gesandt hat mit dieser Botschaft an Abraham, der jetzt bestanden hat, der Höchste ist, geht aus dem Hebräerbrief hervor. Die Stelle nimmt auf diesen Vorgang Bezug, in dem der Schreiber sagt, er schwur bei sich selbst, warum? Weil er bei keinem Höheren schwören konnte. Also hat hier der Höchste geredet oder nicht? Ja. Der Höchste, der dem Abraham die Verheißung gegeben hat, ohne Gesetz, ohne Forderung, ohne Bedingung. Und Paulus sagt, wenn unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, wer sagt nämlich so? Jakobus. Jakobus für die 12 Stämme, die an Christus glauben, aber eiferer für das Gesetz sind, gilt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und stellt es die wunderbare, präzise Frage, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac opferte? Aha. Vor wem wurde er gerechtfertigt hier? Vor den Engeln. Und Paulus schreibt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Gnaden, aus Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke. Und Vers weiter, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Glauben gerechtfertigt? Ne? Nämlich wo? Als er im Glauben gestärkt, glaubte, den für treu hielt, der die Verheißung, die unmögliche, gegeben hat. Und fährt weiter. Wenn Abraham, Jakobus schreiben muss, für Israel, aus Werken gerechtfertigt worden ist, und das bestätigt Jakobus, dann aber nicht vor Gott. Stimmt es? Bitte? Ah, dann hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott, sondern vor wem? Vor einem.
Jetzt merken wir die Stand. Hebräer 1. Engel, so. Engel, so. Engel, so. Deshalb lohnt es sich für uns, die Zusammenhänge zu kennen. Wir kommen langsam zum Schluss, indem wir jetzt Stimmen.
Des alten Bundes
hören. Wir schlagen das zweite Buch Mose auf und lesen zuerst in 2. Mose 14, Vers 19.
2. Mose 14, Vers 19. Und der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie.
Bitte, ich bin überzeugt, der Engel Gottes und die Wolkensäule sind nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche.
Aber hier der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog. Herzog. Christus war wohl dabei, aber nicht als Engel, sondern als der Fels, der mitfolgte. Er war überall dabei, und zwar immer in der geringsten möglichen Erscheinungsform,
als der Fels, allerdings ein totes Stück nicht.
Als das Lamm. Als der wahrhaftige Josef. Sie führten ja den Leichnam, den einbalsamierten Leichnam des Josef in einem Sarkophag mit.
Das heißt, der erstgeborene Bruder, Josef als Vorbild aus Christus, folgte ständig mit. Und das ist die Stellung Christi im Wüstenzug Israel
in das Land. Also hier einmal die Feststellung, der Engel Gottes zieht vor den Heere Israels her.
Und jetzt Kapitel 23, Vers 20 und 23.
2. Mose 23. Jetzt wird ernst. Es fallen Entscheidungen. Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Jetzt kommt das eigenartige Wort. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretungen nicht vergeben.
Ist das Christus? Ist das der Vater?
Ich würde nicht sagen, ja zu sagen.
Nein. War wer? Ein Engel. Vielleicht der Engel Jesu Christi, aber es war nicht er selber. Was sagt Gott im Gegenteil? Hüte dich vor ihm. Denn der ist unbarmherzig, mit einem Wort gesagt. Und unser Herr ist und bleibt die Liebe und die Barmherzigkeit. Weiter wird immer gewaltiger. Jetzt haben sie das goldene Kalb erstellt. Mose kommt herunter vom Berg und hört sofort, das ist kein Festjubel, kein Siegesgeschrei, wie Josua meint.
Das goldene Kalb ist da als der Gott, der sie aus Ägypten geführt haben soll. Jetzt weiß Mose ein, Owe, jetzt ist um mein Volk das Volk Gottes geschehen. Das genügt. Stephanus hat ja deutlich dann die Dinge erklärt. Da gab Gott sie dahin, gut, wenn ihr Götter haben wollt und Götzenbilder, die dann verlangen, könnt ihr haben. Und zwar gründlich, vollständig, kosmisch, universal. Gott kann reden und eingehen auf Willensäußerungen seiner Geschöpfe. Jetzt weiß Mose, das Volk hat seine Existenz verwehrt. Jetzt tritt er ein und bittet Gott, er möge, jetzt muss jemand vertilgt werden, er möge ihn vertilgen und dieses Volk doch weiterführen ans Ziel. Jetzt kommt ein hartes Wort. Mose, ich rede wieder menschlich, tut mir leid, ich kann nur dort zuschlagen, wo ich die Sünde finde. Ich kann nicht den Gerechten verurteilen. Also, der Antrag Mose wird abgelehnt. Aber die 40 Jahre Hirtendienst am Sinai haben gewirkt. Mose wusste es von der, jetzt etwas von der Langmut und der Barmherzigkeit und der Liebe seines Gottes. Was macht er? Er nimmt sein Familienzelt, nicht etwa die Stiftshütte, die ist noch gar nicht gebaut, ne? Sein Familienzelt, trägt es hinaus, wohin? Weit vom Lager entfernt, genau wo? Außerhalb des Lagers. Was bedeutet das? Dort, wo die Sünde lagert, in jeder Gestalt. Die Meineidigen wurden dort gesteinigt, außerhalb des Lagers. Die Huren, Sabbatschänder und, jeder Gesetzesübertreter, die Aussätzigen wurden dorthin verfrachtet und das war der Ort der Unreinheit, mit einem Wort, die Sünde, der Ort der Sünde, außerhalb des Lagers. Und richtet dort inmitten und außerhalb des Lagers war noch der ganze Abraum, also der Kot von Mensch und Vieh, auch noch gelagert. Nicht? Inmitten dieser Lagerstätte der Sünde richtet er nun sein persönliches Zelt auf. Was geschieht jetzt? Was will er damit? Was will er damit? Er hat gehört, er könne nur dort zuschlagen, wo er die Sünde finde. Was macht er jetzt? Gut, dann lasse ich mich halt zur Sünde machen. Dann bin ich dort zu finden, wo die Sünde ist, mittendrin. Kann Gott jetzt zuschlagen? Kann Gott jetzt das Volk begnadigen? Kann er jetzt die gottesähnliche Bitte des Mose erfüllen? Ja. Und dort heißt es, und alles Volk stand, ein jeder beim Eingang seines Zeltes, das ist ja unser Zelt da, unsere Hütte, und schaute dorthin auf das Zelt des Mose, weit vom Lager entfernt, außerhalb des Lagers. Da kam die Wolkensäule dort auf das Zelt. Und wenn Mose herauskam, dann strahlte die Haut seines Angesichtes. Denn er redete, Gott redete mit ihm jetzt dort von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, liebe Geschwister, einen Augenblick stillstehen. Von Angesicht zu Angesicht. Kurz. Wie oft lesen wir, besonders im Alten Testament, diesen Ausdruck, das Angesicht Jehovas, das Angesicht Gottes, das Angesicht des Herrn, haben wir uns schon Gedanken gemacht. Was bedeutet das? Nichts Geringeres als das. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist das Angesicht Gottes des Vaters. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Bitte. Wenn ihr mein Angesicht gesehen habt, könnt ihr dann sagen, ihr habt Bruder Muhl gesehen. Habt nur mein Angesicht gesehen. Lass leuchten dein Angesicht über uns. Wenn das Christus ist, ist das nicht noch wunderbarer?
da sie begannen, sein Angesicht zu suchen, Israel, und das heißen dürfte, Jesus zu suchen, dann legt er einen Hinterhalt bei den Feinden, nur dass sie begannen, sein Angesicht zu suchen.
Liebe Geschwister, wenn wir beim Lesen unserer Bibel an diese Ausdrücke kommen und jetzt den Herrn Jesus sehen, wo das Angesicht Gottes erscheint, und jetzt dann gerade wieder, dann können wir nur anbeten und jubeln. Johannes hatte den Auftrag, vor dem Angesicht des Herrn herzugehen. Vor wem ging er her? Vor Jesus. Er ist das Angesicht des Herrn. Also, Mose, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, also mit jetzt ist wer da? Wer?
Jetzt ist Christus da. Wo?
Außerhalb des Lagers, inmitten der Sünde. Jetzt sind die zwei miteinander von Angesicht zu Angesicht da. Jesus, der wirklich außerhalb des Lagers ging und sich zur Sünde hat machen lassen. Und sein Knecht Mose, der innerlich bereits so weit war, dass er das Gleiche im Vorbild tun konnte. Ergreifendes. Und dass hier das Angesicht Mose, wenn er rauskam, nur noch leuchten konnte, ist klar. Aber jetzt die Folge von dieser Stellung des Mose mit Christus. Jetzt kommt die Folge. Jetzt lesen wir, und damit kommen wir zum Schluss, noch 2. Mose, also 20 haben wir gelesen, ja. Und jetzt noch 2. Mose 32. 2. Mose 32, Vers. Vorerst nur noch Vers 33, da sagt Gott zu Mose, wer mich gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Also, und dann sagt Gott gleichzeitig, siehe, mein Engel wird vor dir herziehen. Mein Engel, also wie wir schon gehört haben. Aber jetzt wollen wir hören, ob Mose zufrieden ist, wenn der Engel des Herrn mit ihm weiterzieht. Vers 2 von Kapitel 33. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und vertreiben die Kananiter und so weiter. Vers 3 Mitte. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Das war noch vor, außerhalb des Lagers, die Sprache. Also ist der Engel Jehovas identisch mit Christus oder mit Gott? Wenn er spricht, ich werde meinen Engel vor dir her senden, aber ich werde nicht mitgehen. Ist das der Sohn, der Engel? Sagt der Vater, ich sende meinen Sohn, aber ich gehe nicht mit. Unmöglich. Denn der Sohn kann ja nur was tun, was er zuvor hat den Vater tun sehen. Und jetzt kommt die Situation, die nächsten Verse, Mose mit seinem persönlichen Zelt außerhalb des Lagers, am Ort der Sünde. Und das von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt geht es weiter, Vers 14. Oder vielleicht von Vers 12. Mose spricht zum Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst.
Jetzt möchte Mose noch wissen, was für einen Engel, offenbar nicht.
Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden in meinen Augen, und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen. Und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und er sprach.
Jetzt spricht Gott auf diese Rede des Mose, nachdem das Zelt außerhalb des Lagers war. Mein Angesicht wird mitgehen. Dürfen wir das lesen, Jesus, jetzt?
Ah, jetzt wollen wir die Reaktion des Mose hören. Mein Angesicht wird mitgehen, und ich werde dir Ruhe geben. Stimmt's jetzt? Und er sprach zu ihm, Mose zum Herrn, wenn dein Angesicht nicht mitgeht,
mit dem er ja Zwiesprache hatte, dann führe uns überhaupt nicht hinauf.
Ist das nicht wunderbar? Ist das eine Präzision, eine Klärung von tausendfach,
die sich aufführen in einem Leben eines Glaubensmenschen? Gott in seiner Herzenstellung und all den Dingen, die geschehen müssen, um der Engel willen, um der Menschen willen, um der Geschöpfe willen?
Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hinnen. Und woran solle ich es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk nicht daran,
dass du mit uns ziehst? Und wenn der Sohn mitzieht, zieht der Vater dann auch mit? Also, schön. Wir schließen mit jenem Wort aus Jesaja 63, Vers 9. Und dürfen noch einmal miteinander erleben, in welcher Exaktheit das Wort Gottes sich darstellt vor unseren Augen. Wenn wir so unterwürfig sind dem Wort Gottes gegenüber, dass wir allem glauben, was geschrieben steht, jedem Jota und jedem Titel neben einem Jota. Denn weder Jota noch Titel wird vergehen, bis nicht alles erfüllt ist, was der Geist Gottes in ein Jota und ein Titel hineinlegen konnte. Wenn kein Zusammenhang an Entwicklungsfähigkeit, an Leben. Also, was haben wir gesagt? Jesaja 63, Vers 9.
Ein bekanntes Wort. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und, Achtung, der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. Wer ist der, der in all ihren Bedrängnissen dabei war? Der Vater. Der Vater. Gott hat es bis zu sich gebracht in seiner Barmherzigkeit. Wer ist sein Angesicht? Der Sohn. Wer ist der Engel des Angesichts? Das ist der Engel Jesu Christi. Den kennen wir vielleicht sogar mit Namen, nämlich Michael. Und damit schließen wir für die heutige politische Weltlage Daniel 12, Vers 1. In jener Zeit der großen Drangsal, vorher schon, wird Michael aufstehen, der für die Söhne deines Volkes steht, vor Gott. Also für wen kämpft Michael?
Für das Volk Israel.
Michael, sagt Gabriel an anderer Stelle, euer Fürst, euer Engelfürst, Michael.
Können wir uns vorstellen, dass ein Engelfürst namens Michael der Engel Jesu sein könnte? Christus.
Durchaus, weil nur einer unter den Engelhoheiten,
denn an einer anderen Stelle lesen wir, Daniel 10, Michael, einer der ersten Fürsten.
Ja. Wenn Michael einer der ersten Fürsten ist, gibt es dann nur einen ersten Fürsten. Dann gibt es mehrere erste Fürsten. Und wenn es mehrere erste Fürsten gibt, gibt es zwangsläufig noch mehr nicht erste Fürsten.
Stimmt das?
Er ist einer der ersten Fürsten. Und als einer der ersten Fürsten ist er von Gott berufen, für wen zu kämpfen, für wen sich einzusetzen. Für das Volk Israel. Also er ist der Engelfürst des Volkes Israel. Er ist der Einzige, der dem Sonderboten Gottes Gabriel zu Hilfe kam, als die Engelfürsten von Griechenland und Persien dem Gabriel Widerstand leisteten. Unter allen Engelfürsten nur Michael kam dem Gabriel, so steht. Kein einziger als nur Michael, euer Fürst, stand mir bei und brachte mich durch, dass ich überhaupt zu dir vordringen konnte.
Merken wir den Widerstand der Götter gegenüber einem der Söhne Gottes?
Aber jetzt Daniel 12, Vers 1. In jener Zeit wird Michael aufstehen. Und ich bin überzeugt, dass jene Zeit schon läuft. Wird Michael aufstehen? Bitte, wenn ich aufstehe, bin ich vorher gesessen. In Ruhestand versetzt. Solange das Volk Israel auf die Seite gesetzt war, ist
der Engel Israels in Ruhestand versetzt worden ist. Jetzt aber ist er aufgestanden und kämpft für die Söhne, für den Überrest Israels. Und das ist eine der Antworten auf die Frage, wie war das im Monat Juni alles möglich? Denn nicht nur kann Michael und seine Enkel, Engel, solche Kämpfe wie Ägypten, Jordanien und so weiter in Kürze überrennen, sondern nur einer, Michael und seine Engel, sind fähig, den Satan und seine Engel aus den Himmelsräumen auf die Erde hinabzuwerfen. Und noch einmal, in all ihrer Bedrängnis unter den Nationen war er bedrängt und der Engel, Michael, seines Angesichts, er ist der Engel Jesu Christi, den er gesandt hat, hat sie gerettet. Warum? Solange sie unter Gesetz noch sind, ist Gott den Gesetzgebern gegenüber treu, dass sie die Dinge verwalten dürfen. Soweit. Für uns gilt aber, wisset ihr nicht, dass ihr die Welt, den Kosmos richten werdet? Ja, dass ihr die Engel richten werdet. Diejenigen, die, bevor Christus kommt, aussendet Engel, um zu richten. Nach links und nach rechts. Und wir sind einmal die Richter dieser Richter, die unbarmherzig verurteilen oder in die Scheune führen. Wir sind Richter, als Richter über alle der Welt von Gott. Warum? Weil wir alles allein der Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes verdanken. Und wenn wir einmal richten werden, genauso richten werden, wie das Herz Gottes des Vaters und sein Angesicht richten wird. Damit schließen wir.